Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigtvers, den ich Ihnen gleich vorlesen werde, er nimmt uns mit in das Jahr so etwa 955 vor Christus, also fast 3000 Jahre alte Worte. Und dieser Vers ist Teil eines Gebetes, das der große König Salomo einem Jahr vielleicht mit wichtigsten Moment bis zum damaligen Zeit der Geschichte Israels spricht. Salomo war es geschenkt, den Tempel bauen zu dürfen. Sein Vater David hatte das Reich geeint, hatte es militärisch erweitert. Er hatte den Tempel, hat es gefunden, aber weil an seinen Händen so viel Blut klebte, hat Gott ihm das verwehrt, den Tempel zu bauen. Das fiel dann Salomo zu. David hatte für all das Material gesorgt, das Gold, das Silber, ganz viele Dinge. Und dann wurde aus dem heutigen Libanon wurde jemand gebracht, der Hiram von Tyrus, und er brachte große Mengen von Fachwissen mit und Leuten, die gearbeitet haben, und sie haben dann den Tempel gebaut. Ein unvergleichliches Gebäude zum damaligen Zeitpunkt. Und jetzt war der Tempel fertig und man feierte ein großes Fest, und in der Herrlichkeit des Herrn, so beschreibt es dann die Bibel, kommt bei diesem Fest in den Tempel und nimmt Wohnstätte im Allerheiligsten. Und es ist so ein alles über ja, strahlendes Ereignis, dass Salomo sich vor das Volk stellt und betet. Der kann das gar nicht fassen, und Teil dieses Gebetes ist eben dieser Vers 27 aus dem 1. Könige Buch, aus dem 8. Kapitel, und den wollen wir hören. Das ist der vorgeschlagene Predigtext für diesen Himmelfahrtstag. Da sagt Salomo im Gebet gegenüber Gott und gegenüber dem Volk: Aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns dieses alte Wort des Gebetes des Königs Salomos jetzt als Predigtext. Wir wollen uns in dieser Predigt damit beschäftigen, wo du gewohnt hast, wo du jetzt wohnst und wo du zukünftig wohnen wirst, Herr. Wir wollen dich bitten, wenn wir diese Predigt jetzt hören und halten, Herr, dass du sie segnest, Herr. Sowohl das Reden wie auch das Hören, damit wir recht verstehen können, was du uns zu sagen hast. Und damit das gelingt, damit das geschieht, dazu brauchen wir deinen guten Heiligen Geist. Und darum wollen wir dich jetzt bitten, Herr, segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, in der antiken Rhetoriklehre und darauf fußend in der antiken Predigtlehre war es gängig, denjenigen, die ausgebildet wurden, zu sagen, dass der Mensch drei Bereiche habe, die man ansprechen könne: den Kopf, die Hand oder das Herz. Und es wurde sowohl in der Rhetorik wie auch in der Homiletik, in der Predigtlehre dazu angeraten, sich zu entscheiden, dass man sagt, so eine Rede oder eine Predigt, die solle einen Hauptempfangsbereich haben. Also ist es eher für den Kopf eine lehrende, eine Predigt, die den Verstand anspricht, eine Rede, oder für die Hand, also gibt es praktische Handlungsanweisungen, die man im Leben umzusetzen hätte, für den Christen, was soll ich denn konkret tun, oder ist es etwas für das Herz, eher eine tröstende Predigt, eine Rede. Heute in dieser Predigt werde ich nicht einen oder den anderen Schwerpunkt setzen, sondern alle drei Schwerpunkte. Im ersten Teil werde ich eher für den Kopf predigen, im zweiten Teil eher für die Hand und im dritten eher für das Herz, nur dass Sie schon einmal vorbereitet sind. Und ich möchte predigen über die Wohnstätten des Herrn. Diese Frage, die hat mich nicht losgelassen, die Salomo hier stellt in diesem Gebet: Aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Sollte denn Gott wirklich auf Erden wohnen? Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Frage, das zu klären, wo denn Gott wohnt. Und so wollen wir hören, diese Predigt über die Wohnstätten des Herrn, im ersten Punkt eher lehrend, die historischen Wohnstätten des Herrn. Im zweiten Punkt eher so zum praktischen Handeln anregend an die Hand die gegenwärtigen Wohnstätten des Herrn und im dritten Punkt die ewige Wohnstätte des Herrn, etwas Tröstendes, etwas fürs Herz. Der erste Punkt, die historischen Wohnstätten des Herrn. Aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? So fragt Salomo. Ja, das hat er getan. Es gab besondere Wohnstätten, wo unser Herr und Heiland gewohnt hat. Jetzt nicht in Gänze, das macht Salomo auch deutlich. Also der lebendige Gott, der kann da nicht in irgendein Gebäude von Menschenhand gemacht werden, eingepfercht werden, so wie man einen Hund irgendwie im Tierheim in so einen Käfig einsperren kann. Aber das geht mit dem lebendigen Gott nicht. Nicht mit einem Haus, nicht mit dieser Erde und schon gar nicht mit dem ganzen Universum. Das funktioniert nicht. Und doch hat Gott im alten Bund an gewissen Städten Wohnstätte genommen. Etwas ganz Wunderbares, besondere heilige Orte. Da war als erstes die Stiftshütte, das Zeltheiligtum. Als Mose noch in der Wüste ist, kriegt er die Anordnung, dass er quasi einen mobilen Tempel zu bauen hat, die Stiftshütte. Das passiert etwa so 400 Jahre vor eben dem, was wir hier gehört haben, bevor Salomo den Tempel baut. Und diese Stiftshütte ist mit den Israeliten gegangen. Sie bestand auch schon aus drei Teilen. Sie hatte einen Vorhof, das Heilige und das Allerheiligste. Und dort im Allerheiligsten war die Gegenwart Gottes. Und das gilt für alle Tempel, für alle Wohnstätten Gottes im Alten Bund. Sie war einmal der Ort der Gegenwart Gottes und es war der Ort, wo geopfert wurde. Das macht einen Tempel aus. Im Tempel ist die Gegenwart Gottes und ist der Ort, wo diesem Gott geopfert wird. Und das war eben so in der Stiftshütte. Die Bibel übrigens erzählt ganz ausführlich darin, müssen Sie mal nachlesen, 2. Mose 25 bis 30 sind 6 Kapitel, die Anordnung, wie die Stiftshütte auszusehen hat und dann auch noch einmal die Ausführung, genau wie das gemacht wurde. Denkt man, wieso ist das so ausführlich? Nun, weil es so wichtig ist. Es ist ein ganz wichtiger Ort gewesen im Alten Bund. Die Stiftshütte hat ihre Zeit und diese Zeit geht zu Ende, als Gott eine andere Wohnstätte nimmt. David hat noch ein Zelt, hat noch eine Stiftshütte geopfert. Aber dann kommt etwas Neues bei seinem Sohn Salomo. Das ist das, was wir gerade mitbekommen haben bei der Einweihung, nämlich der salomonische Tempel. Ein gigantisches Gebäude, auch das wird ausführlichst in der Bibel beschrieben, wie das hergestellt wird, mit welchen Materialien, welche Baumeister halt, auch da wieder ganz wichtig für den lebendigen Gott halt. Das muss ganz klar zu wissen sein, damals war ich an dieser Stelle gegenwärtig. Und dieser Tempel, er hat etwa 400 Jahre Bestand. Er wird ab und zu geplündert, kommt in die Hand anderer, aber bleibt bestehen, bis denn die große Katastrophe passiert im Volk der Juden. Und wenn Sie heute einen Juden fragen, gläubige Juden, und sagen, was ist denn die tiefste und schlimmste Erfahrung eures Volkes gewesen, da würden wir Deutsche sagen, das war der Holocaust, das war dieses furchtbare Ereignis des Massenmordes, den unser deutsches Volk an den Juden getan hat. Viele gläubige Juden würden sagen, das Schlimmste, was uns passiert ist, ist die Zerstörung des Tempels. Dass das kaputt gemacht worden ist, ein Ereignis 587, über 2500 Jahre zurückging. Das ist das Ende des salomonischen Tempels. Und dann ist eine Zeit, wo es keinen Tempel mehr in Jerusalem gibt. Das Volk ist in Babylonien im Exil, aber dann macht Gott einen Neuanfang. Er lässt einen zweiten Tempel bauen. Von 520 bis 515 wird er gebaut, so etwa 60 Jahre, 65 Jahre nach der Zerstörung des ersten ist der Tempel Zerubabels. Zerubabel ist ein Nachkomme des letzten Königs von Israel, ein Enkel Joachins. Und er baut, auch das wird ausführlich in der Bibel beschrieben, Esra 3 bis 6, diesen zweiten Tempel, der viel kleiner war, der nicht so schön und fantastisch war. Das waren ja Leute, die Exilierten, die zurückkamen, die hatten kein Geld. Das war nur ein kleines Gebäude, was dort gewesen ist. Aber es war eben wieder ein Tempel. Übrigens im Allerheiligsten dort stand nicht die Lade wie im ersten Tempel, dort war das Allerheiligste leer. Aber es war gebaut genau nach den Vorschriften, wie Gott auch den ersten Tempel hatte bauen lassen. Dieser zweite Tempel, Zerubabels, da wird häufig gesagt, ja, der Tempel Herodes halt. Da fragen manchmal Leute, ja, gibt es da noch einen dritten Tempel, ist der Herodes der dritte Tempel? Nein, der König Herodes, dieser furchtbare Kindermörder, der gar kein Jude war, Er wollte ja unbedingt als Jude anerkannt werden, hat er versucht, bei den Juden gut anzukommen. Und dann hat er den Tempel, der damals bestand, groß verbessern lassen halt und ausbauen, hat ihn renoviert zu einem ganz prächtigen Gebäude. Deshalb wird der zweite Tempel häufig nicht Tempel Zerubabels genannt, sondern der Tempel des Herodes. Aber er hat ihn nur ganz zum Schluss seines Bestehens noch einmal richtig renoviert und richtig auf Schuss und auf Glanz gebracht. Und dieser zweite Tempel, der wird 70 von den Römern zerstört. Titus kommt hinein, noch in den brennenden Tempel, raubt den siebenarmigen Leuchter. Sie haben das vielleicht schon mal gesehen, in Rom waren auf dem Titusbogen halt. Da ist das Ende des Tempels und seitdem gibt es auf dem Tempelberg keinen Tempel mehr. Heute steht da eine Moschee. Gott wohnt da nicht mehr, aber zu den alten Zeiten im Alten Bund hat er da gewohnt. Aber Gott hat nicht aufgehört zu wohnen im Jahr 70 in dem Tempel, sondern das Ende des Tempels ist schon früher gewesen. 40 Jahre früher ist das Ende des zweiten Tempels und das Ende der Wohnstätten Gottes hier auf Erden. Nämlich in dem Moment, wo Jesus Christus stirbt. Da passiert etwas, was wir schnell überlesen in der Bibel. Da zerreißt nämlich der Tempel, der Vorhang im Tempel von oben nach unten hinab. Genau in dem Moment, wo Jesus Christus gestorben ist. Im Tempel gab es, wie in der Stiftshütte, drei Bereiche. Es gab die Vorhalle, das Heilige und das Allerheiligste. Das Allerheiligste durfte nur vom Hohepriester einmal im Jahr betreten werden. Und dort war vermeintlich die Gegenwart Gottes. Das durfte nicht gesehen werden. Auch der Hohepriester durfte nur mit gesenktem Geblick dort hineingehen. Dieses Heilige war vom Allerheiligen mit einem ganz großen blauen und roten Purpur besetzten Leinwand verborgen. Und als Jesus stirbt, reißt dieser Vorhang von oben nach unten und das Allerheiligste ist leer. Ist nicht mehr. Keine Gegenwart Gottes. Warum? Weil Gott auf Golgatha ist. Da stirbt der lebendige Gott. Ich habe eben gesagt, im Tempel ging es um zwei Dinge und in der Stiftshütte um Gegenwart Gottes und um das Opfer. Und auf Golgatha ist das finale, ultimative Opfer. Nicht irgendwelche Schafe, Lämmer, Rinder oder Tauben. Nein, Gott selber opfert sich. Und da ist auch die ultimative Gegenwart des lebendigen Gottes. Deshalb ist in keinem Tempel, auch in keiner Kirche mehr, letztlich irgendwie für alle Zeiten oder für Zeiten hier die Gegenwart des lebendigen Gottes. Das ist beendet, die ist nur noch in Jesus Christus. Gott hat historische Wohnstätten auf Erden gehabt, heilige Orte, aber heute gibt es die nicht mehr. Auch dieses Gebäude ist keine heilige Stätte. Hier wohnt Gott nicht, weil das hier eine Kirche ist. Und auch nicht im Bremer Dom oder im Petersdom oder in irgendeiner anderen Kirche, weil man irgendwelche schöne Steinchen aufeinander geschichtet hätte, sonst was gemacht hätte. Es gibt keine heiligen Orte mehr seit Golgatha. Das ist der einzigste heilige Ort, den es gibt. Und auch nicht die Stelle, wo damals das Kreuz gestanden hat, sondern im geistlichen Sinne. Dort ist die Gegenwart des lebendigen Gottes und da ist das finale Opfer. Das waren die historischen Wohnstätten Gottes. Sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Ja, im Alten Bund hat er an verschiedenen Orten Wohnstätte hier auf Erden genommen. Aber diese Zeit des Wohnstättenehmens in einem bestimmten Platz, an einem bestimmten Ort, das ist zu Ende seit dem Kreuz von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Das ist das Erste, die historischen Wohnstätten des Herrn. Das Zweite, die gegenwärtigen Wohnstätten des Herrn. Aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Ja, wie ist es denn jetzt? Wo ist denn der lebendige Gott? Sie haben eben gesagt, Pastor Latzel, in der Kirche ist er nicht. Aber wo ist er denn jetzt? Nun, er ist schon hier, auch heute Morgen in dieser Kirche. Aber nicht aufgrund des Gebäudes, sondern weil wir uns als seine Gemeinde hier versammelt haben. Das ist die gegenwärtige Wohnstätte. Gott hat gesagt, da wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Deshalb beginnt auch jeder unserer Gottesdienste im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dass wir sagen, hier ist jetzt eine heilige Versammlung, dann kommt Gott dazu, aber da brauchen wir kein Gebäude. Da könnten wir uns auch in irgendeiner Waschküche treffen, da könnten wir auch, wie viele Gemeinden das heute machen, auf irgendeinen Sportplatz oder irgendein Feld gehen und da einen Freiluftgottesdienst feiern. Entscheidend ist, dass sich die Gemeinde Jesu versammelt. Ist auch nicht entscheidend, wie viele die sind, sondern entscheidend ist, dass da gläubige Menschen zusammenkommen, unter seinem Wort und seinem Sakrament. Denn da ist Gott gegenwärtig. Keine Idee von mir, das ist die alte Lehre der Bibel, die die Reformatoren neu an den Tag gebracht haben. Nicht da, wo ein Kirchgebäude ist, ist Kirche und Jesus Christus drin, sondern da, wo Leute sich unter der klaren Wortverkündigung versammeln, unter der rechten Verwaltung der Sakramente, da ist Gott gegenwärtig in seiner Gemeinde. Wir können das schönste Kirchgebäude haben, da kann dann auch irgendein Pastor rumspringen im schönen Talar, am besten noch mit einem goldenen Kreuz, mit Diamanten besetzt oder irgend so ein Kokolores halt. Wenn da nicht klar das Wort verkündigt wird und die Sakramente recht verwaltet werden, ist Gott da nicht gegenwärtig. Nur da, wo sich seine Gemeinde in seinem Namen unter seinem Wort versammelt, da ist Gott. Aber da ist er gegenwärtig. Übrigens, das ist ganz wichtig in unserer Liturgie. Das versuchen wir, die Verantwortlichen im Vorstand, der Pastor, euch, ihnen jeden Sonntag in Erinnerung zu rufen, auch an jedem Feiertag. Wir haben es eben auch gesungen. Gott ist gegenwärtig. Das ist was ganz Besonderes. Nicht, weil wir hier irgendwie jetzt die Kirche schön anstreichen oder so eine tolle Orgel haben. Nicht, weil Pastor Latzel so ein intelligenter Mensch wäre. Sondern, weil wir zu ihm gehören und unter seinem heiligen und lebendigen Wort versammeln. Aber dann ist er da. Das ist die gegenwärtige Wohnstätte des lebendigen Gottes. In seiner Gemeinde. Nicht mehr gebunden an einen speziellen heiligen Ort, sondern an die Versammlung seiner Heiligen. Heilige sind ja nicht diejenigen, die die katholische Kirche in irgendeinem Prozess zu Heiligen erklärt. Heilig sind alle die, die den Heiligen Geist haben. Und wo die zusammenkommen, dort ist Wohnstätte des lebendigen Gottes. Und das kann ich eben auch nicht alleine haben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder treffen, zusammen Gemeinschaft haben. Aber wir sind auch als Heilige Wohnstätte des lebendigen Gottes. Nicht nur die Gemeinde als Einzelnes, das besonders stark. Auch wir als Einzelne sind Wohnstätte des lebendigen Gottes, weil wir ja den Heiligen Geist haben. Wenn wir gläubig sind, dann ist der Geist Gottes irgendwann in uns gekommen. Und damit wohnt Gott in uns. 1. Korinther 3, ich lese Ihnen das vor, nicht, dass Sie denken, der Pastor Latzel bringt hier irgendwie so eine verquaste pietistische Theologie. Nein, das ist das, was die Bibel sagt. 1. Korinther 3, Vers 16 bis 17. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, das seid ihr. Wir sind Tempel des lebendigen Gottes. Er hat Wohnstätte bei uns. Und deshalb sind wir heilig. Und wenn ich eben gesagt habe, beim ersten Punkt, das war eher so ein bisschen für den Kopf, so ein bisschen historischer Abriss nochmal, wo waren die Wohnstätten, was war der Tempel des Herrn? Ist das jetzt etwas für die Hand, das habe ich gesagt, etwas Praktisches zu tun. Wenn wir heilig sind, dann haben wir auch die Aufgabe, als Heilige zu leben. Dazu ruft uns die Bibel auf, 2. Korinther 6 heißt es. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wo stimmt Christus überein mit dem Belial, das ist ein Name des Teufels? Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Jetzt kommt es. Was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie denn Gott spricht, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr. Wir sind heilig, weil wir den Heiligen Geist haben, sind Wohnstätte des lebendigen Gottes und damit Licht der Welt, Salz der Erde. Jetzt kommen wir zu dem Punkt Hand. Leben wir das wirklich? Ist ja eine Sache zu sagen, ich komme sonntags zum Gottesdienst, zahle auch brav meine Kirchensteuer, habe auch so meine persönliche Bibellese, aber ist an meinem Leben ablesbar für andere Menschen, dass wir Tempel des Allmächtigen sind? Ein sichtbares Zeichen unser Leben ist, dass Gott, der Heilige Geist, in uns Wohnung gemacht hat. Sehen die Menschen um uns herum etwas davon, von der Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus? Oder ist das so eine Geschichte, die habe ich so im stillen Kämmerlein klar, aber niemand anders kriegt das mit, dass ich zum Herrn gehöre und dass er in mir wohnt. Paulus schreit die Galater mal an, Anders kann man das nicht nennen, was in Galater 5, 25 passiert. Da sagt er, wenn wir denn im Geist sind, so lasst uns auch im Geist leben. Heißt, wenn wir wirklich Tempel des lebendigen Gottes sind, dann muss auch etwas in unserem Leben passieren. Und da möchte ich euch heute bitten, prüft euch da mal, ob ihr wirklich die Früchte des Geistes bringt. Ich komme jetzt nochmal zurück zum ersten Punkt, zu den Wohnstätten Gottes im Alten Bund. Die Israeliten, die Juden haben diese Wohnstätten gepflegt wie nichts anderes. Ich habe eben gesagt, für viele Juden ist das heute nochmal die Urkatastrophe, dass 587 der Tempel zerstört wurde. Die haben das gepflegt, das Gold, alles Geld dorthin gebracht, weil diese Stätte ihnen so wichtig war. Sie sind dorthin gegangen an den hohen Feiertagen, das war ihnen so zentral und überall leuchtete der Tempel nach außerhalb von Jerusalem aus. Das war so wichtig. Jetzt wohnt Gott dort nicht mehr, im neuen Bund wohnt er in uns. Und da ist die Frage, wie gehen wir denn mit seiner Wohnstätte um? Wie gehen wir mit seiner Wohnstätte um? Ist das wirklich ein leuchtendes Bild in dieser Welt? Sind wir wirklich Salz der Erde, Licht der Welt? Paulus sagt in Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Das sind die Früchte, wenn Gott in uns wohnt. Das heißt, das muss aus uns rauskommen. Und da bitte prüft euch, ob das aus euch rauskommt. Ob das wirklich andere an euch merken, an eurem Wandel, dass ihr ein Tempel des Herrn seid, eine Wohnstätte Gottes halt, so wie die Bibel das sagt. Das ist ganz wichtig. Gott wohnt in uns, eigentlich eine Unmöglichkeit. Unser alter Adam ist ja auch noch in uns, aber der ist immer wieder so groß, dass Menschen in unserem Umfeld das nicht mitbekommen. Und deshalb möchte ich euch aufrufen, dementsprechend zu leben, was es bedeutet, Tempel des lebendigen Gottes zu sein. Dass er Wohnstätte in uns genommen hat. Ich darf euch das ganz ehrlich sagen, das ist in meinem Leben häufig nicht spürbar. Sonntags auf der Kanzel oder Himmelfahrt auf der Kanzel, kein Thema. Da kriegt jeder mit, Pastor Latzel ist ein gläubiger Christ, Heiliger Geist, vermutlich ja. Kein Thema. Aber in meinem Alltagsleben, da versage ich genauso häufig wie ihr. Nicht, dass ihr denkt, ich halte euch hier den Spiegel vor und ich würde alles richtig machen. Ich brauche so einen Ordnungsgong immer wieder, dass ich sage, nun reiß dich mal zusammen. Gib nicht dem alten Adam den Raum in deinem Leben, sondern bring die Früchte des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Da habe ich überall immer wieder Probleme mit. Und da muss ich immer wieder zum Herrn und ihm Vergebung bitten. Da muss ich immer wieder, wie Salomo hier in dem Gebet, das ist das, siehe, der Himmel und der aller Himmel können dich nicht fassen. Wie soll das dann dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Ich habe jetzt kein Haus für den Herrn gebaut. Aber wie kann ich das denn? Ich kann es nicht. Nicht diese Unmöglichkeit, die Salomo hat, ist im Prinzip bei mir genau dasselbe. Ich muss sagen, Herr, das ist unmöglich, dass du mit mir als Tempel in dieser Welt arbeiten willst. Aber ich kann es dir nur immer wieder mein Versagen bringen und ich bitte, rüste mich neu aus. Also mir hat gerade an dem Punkt dieser Text ganz, ganz viel gesagt, wo ich mich korrigieren muss. Und ich möchte euch das noch einmal vor Augen halten. Erinnert euch dran, ihr seid der Tempel des Herrn. Gott hat in euch Wohnstätte genommen durch seinen Geist. Und bitte prüft euch, ob das in Ordnung ist mit euren Früchten, die ihr bringt und ob euer Umfeld da wirklich etwas von mitbekommt oder ob die Veränderung in eurem Leben noch gar nicht gesehen haben. Das ist das Zweite, die gegenwärtigen Wohnstätten des Herrn, also einmal in der Gemeinde und zum einmal in den Heiligen, in den Gläubigen selber, die gegenwärtigen Wohnstätten des Herrn, etwas für die Hand. Und ein Drittes und Letztes, die ewige Wohnstätte des Herrn, etwas für das Herz, etwas Tröstendes. Aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Ja, das hat er getan, an historischen Wohnstätten. Ja, das tut er heute noch in seiner Gemeinde und in jedem einzelnen wiedergeborenen Christen. Aber die Wirklichkeit ist, dass er ganz woanders wohnt. Und daran denken wir zur Himmelfahrt. Er ist in der Ewigkeit, im himmlischen Jerusalem. Er ist dort und er bereitet uns dort Wohnstätte. Johannes 14 heißt es, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Das ist das Wunderbare. Jesus Christus wohnt jetzt beim Vater mit dem Heiligen Geist. Die wohnen und sind schon im himmlischen Jerusalem. Und Gott hat für uns, die wir zu ihm gehören, dort Wohnung bereitet. Und jetzt möchte ich euch von der Wohnung erzählen, die auf euch wartet, die auf mich wartet, vom himmlischen Jerusalem. Denn wenn man den Schluss der Bibel gerade liest, das liest sich fast so wie ein total übertriebenes Maklerprospekt, wo eine super, super Wohnung angepriesen wird. Aber das ist das, wo es für uns hingeht. Unsere Wohnstätte, wo wir sein werden, wo der lebendige Gott ist und wo wir, wenn wir an ihn glauben, in aller Ewigkeit sein werden. Ich lese mal so die Baubeschreibung des himmlischen Jerusalems und das noch einmal in Erinnerung zu rufen, wo Jesus jetzt ist und wo wir sein werden. Da heißt es vom himmlischen Jerusalem, ihr Mauerwerk war aus Jaspis und die Stadt war aus reinem Gold, gleich reinem Glas. Und die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sarda, der siebte ein Chrysolit, der achte ein Beryl, der neunte ein Topaz, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth und der zwölfte ein Amethyst. Und die 12 Tore waren 12 Perlen. Ein jedes Tor war aus einer einzigen Perle und der Marktplatz der Stadt war aus reinem Gold wie durchscheinendes Glas. So die Bibel, Offenbarung 21. Das sind Bilder, die kann man nicht zu Papier bringen, die kann man sich auch nicht richtig vorstellen. Das Einzige, was man sieht, der pure Glanz, die absolute Herrlichkeit, die dort ist. Und deshalb die absolute Herrlichkeit, nicht durch die Edelsteine, weil der Lebendige selber, Vater, Sohn und Heilige Geist, dort ist. Heißt es weiter in der Beschreibung. Und dort sah ich keinen Tempel in der Stadt, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage, denn da wird es keine Nacht sein. Man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sie bringen und nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der Groll tut und Lüge, sondern allein die, die geschrieben stehen im Lebensbuch des Lammes. Halleluja, dass wir im Lebensbuch des Lammes stehen. Also ich weiß nicht, wie Ihre Immobilienbesitzverhältnisse hier auf Erden sind, aber wenn Sie irgendein Haus oder eine Wohnung besitzen, dann haben Sie im Grundbuch, haben Sie einen Eintrag, da steht drin, zack, gehört Ihnen, Hans Meier besitzt dieses Haus mit so viel Quadratmeter. Schön und gut, wenn man das hier auf Erden hat. Aber das Entscheidende ist, dass wir den Grundbucheintrag fürs himmlische Jerusalem haben, dort, wo Jesus Christus jetzt ist. Und dieses Grundbuch ist das Lebensbuch des Lammes. Und da wird man eingetragen mit dem Blut des Lammes. Da schreibt der Heiland meinen Namen rein und dann weiß ich, ich habe Wohnstätte. Kauf ist schon abgewickelt, das ist das Wunderbare. Ist immer so beim Immobilienerwerb, erst wenn wirklich der Notar unterschrieben hat, alles eingetragen ist, gesiegelt hat, ist so ein Kauf fertig. Man hat vorher schon verhandelt, gemacht und getan, bringt alles nichts, muss erst sein. Genauso ist es auch mit dem himmlischen Jerusalem. Da muss der Heiland das eintragen, aber dann ist alles in Ordnung. Wissen Sie, was das Sensationelle ist? Wenn Sie ein Haus kaufen, eine Wohnung, gerade jetzt bei den Preisen, müssen Sie einen Haufen bezahlen. Für die Immobilie, die auf uns wartet im himmlischen Jerusalem, keinen Cent. Ist schon alles bezahlt. Wir müssen nur Ja sagen. Kriegen wir geschenkt. Kriegen wir allein durch den Glauben an Jesus Christus, weil er für uns auf Golgatha dafür bezahlt hat und weil er vorausgegangen ist und diese Wohnung für uns bereitet. Da ist seine Wohnstätte jetzt im himmlischen Jerusalem. Ja, er ist auch gegenwärtig in seiner Gemeinde bei seinen Heiligen und ja, er war auch an besonderen Orten. Aber jetzt ist er für alle Ewigkeit, ist er für alle Ewigkeit im himmlischen Jerusalem und will uns, so haben wir es in dem Wort für diesen Feiertag gehört, will uns zu sich ziehen. Nicht nur, dass er uns das alles geschenkt hat, dass er uns da die wunderbarste Wohnstätte bereitet hat, er will auch unbedingt, dass wir die einnehmen aus lauter Liebe. Halleluja, ist das super, was richtig tröstend ist. Und ich weiß nicht, was momentan dein Elend, dein Problem und deine Schwierigkeit ist. Wo du dann am knappsten bist, was deine Sorge ist. Aber wenn das groß in deinem Leben wird und du die Wahrheit dieses Wortes erfassen kannst, dass eben Jesus Christus für dich Wohnstätte im himmlischen Jerusalem bereithält, dann werden alle Probleme nichtig, weil du weißt, was das Ende deines Lebens ist, Herrlichkeit bei ihm und mit ihm. Aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen, siehe der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen, wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Ja, Menschen können es nicht tun, die können sich nicht dieses Haus in der Ewigkeit bauen, aber er der über allem ist, Jesus Christus, hat es für uns gebaut. Von den Wohnstätten des Herrn, die historischen Wohnstätten des Herrn, die gegenwärtigen Wohnstätten des Herrn und die ewige Wohnstätte des Herrn. Und ich möchte euch bitten, dass das, was ihr verstanden habt aus dieser Predigt, sei es für euren Kopf gewesen, dass ihr was neu gelernt habt, oder für eure Hand, dass ihr gemerkt habt, Mensch, ich muss mich da neu in Bewegung setzen, oder eben für euer Herz, dass ihr getröstet werdet über die ewige Wohnstätte, dass ihr das annehmt und dass ihr das Frucht bringen lasst in eurem Leben und Glauben. Möge der Herr diese Predigt an eurem Leben segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.